Meine Damen und Herren, ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Ali Varman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer Einstiegssendung bringen wir nach dem Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Danach kommt türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Außenminister Hakan Fidan hat mit seinem iranischen Amtskollegen telefoniert. Bei dem Telefongespräch wurden die aktuellen Spannungen in der Region sowie der aktuelle Stand der laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA erörtert. Nach Angaben des Außenministeriums von Republik Türkei führte Fidan ein Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Erakci. Bei dem Telefongespräch wurden die aktuellen Spannungen in der Region sowie der aktuelle Stand der laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA erörtert. Die israelische Armee hat heute trotz des Waffenstillstands einen Luftangriff auf den Stadtteil Dahir in der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Iranische Behördenvertreter hatten auf diesen Angriff Israels reagiert und angekündigt, darauf zu reagieren. Die iranische Armee hat erklärt, dass der Luftwaffenstützpunkt Ramat David als Zentrum der israelischen Angriffe auf den Libanon gilt, mit ballistischen Raketen angegriffen worden sei.
Nach Behauptungen hat US-Präsident Donald Trump dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gesagt, wir stehen kurz davor, einen wichtigen Schritt in Richtung eines Abkommens zu machen und ihn aufgefordert, die Angriffe auf den Iran zu verschieben. Laut einem Bericht der Nachrichtenseite Axios, der sich auf einen hochrangigen US-Beamten und eine israelische Quelle stützt, wurden neue Behauptungen zu den Einzelheiten des Telefongesprächs zwischen Netanyahu und Trump vorgebracht. Es wurde behauptet, dass Trump dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in dem gestrigen Telefonat gesagt habe, wir stehen kurz davor, einen wichtigen Schritt in Richtung eines Abkommens zu machen, und ihn aufgefordert habe, die Angriffe auf den Iran zu verschieben. Es wurde behauptet, dass die Trump-Regierung Israel kein grünes Licht für die gestern auf die libanesische Hauptstadt Beirut gerichteten Angriffe gegeben habe. Andererseits wurde behauptet, Netanyahu habe zunächst Einwände erhoben, aber dann anscheinend akzeptiert, einen Rückzieher zu machen. Die israelische Presse hatte berichtet, dass der Iran als Reaktion auf den Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut etwa 10 ballistische Raketen in Richtung Israel abgefeuert habe.
Die NATO baut ihre Präsenz in Schweden und Finnland aus. Am Samstag begannen neu geschaffene Einheiten in den beiden nordischen Ländern ihren Einsatz, weil die Militärallianz, wie die Militärallianz mitteilte. Die sogenannten Forward Land Forces, kurz FLF, umfassen eine Kampfgruppe im schwedischen Boden sowie ein multinationales Hauptquartier in Rovaniemi in Finnland. Die Region sei eine der strategisch bedeutendsten mit einem Umfeld, das zu den schwierigsten der Welt zählt, erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, US General Alexis Grankiewicz. Die Entscheidung zur Schaffung der Forward Land Forces in Finnland war 2024 beim NATO-Gipfel in Washington getroffen worden. Das lange bündnisfreie Finnland, das eine mehr als 1.900 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, war der NATO im April 2023 beigetreten. Grund für die Kehrtwende war der Russland-Ukraine-Krieg. Auch Schweden gab wegen des Ukraine-Krieges seine traditionelle Neutralität auf und trat 2024 der NATO bei.
US-Präsident Donald Trump hat Iran nach dem Raketenangriff auf Israel dringend zu Verhandlungen aufgefordert. Trump erklärte, Iran habe seine Position deutlich gemacht und solle nun an den Verhandlungstisch zurückkehren. Er sagte, eine Einigung mit Teheran könne innerhalb weniger Tage erzielt werden. Der iranische Raketenangriff galt Haifa und Nazareth und war der erste Angriff auf Israel seit dem Waffenstillstand vom 8. April. Der Angriff erfolgte wenige Stunden nach einem israelischen Angriff in Beirut. Trump sagte, die israelische Operation im Libanon sei nicht mit den Vereinigten Staaten koordiniert gewesen und verfügte hinzu, er sei mit dem Angriff unzufrieden. Er sagte außerdem, der iranische Angriff habe keine Opfer gefordert und äußerte die Hoffnung, dass Israel nicht Vergeltung üben werde. Trump warnte, weitere Militäraktionen könnten den Konfliktzyklus verlängern.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Ein schweres Erdbeben hat die südlichen Philippinen erschüttert und in der gesamten Region Todesopfer, Sachschäden und Tsunami-Warnungen verursacht. Der US-Geological Survey maß das Beben mit einer Stärke von 7,8, während deutsche Forscher es auf 8,2 schätzten. Das Epizentrum lag vor der Küste der Insel Mindanao in der Provinz Sarangani. Lokalen Medienberichten zufolge kamen mindestens 5 Menschen ums Leben. Die Behörden in General Santos City bestätigten die Opferzahlen. Berichten zufolge wurden Gebäude beschädigt oder stürzten ein. Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik warnte vor Wellen von mehr als 3 Metern Höhe, die Teil der philippinischen Küste treffen könnten. Die Behörden auf den Philippinen und in Indonesien riefen die Bewohner der Küstengebiete dringend auf, sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben.
Medizinischen Quellen zufolge sind seit Sonntagmorgen bei israelischen Angriffen auf Gaza mindestens 10 Palästinenser getötet und weitere 29 verletzt worden. Die Vorfälle ereigneten sich vor dem Hintergrund anhaltender Berichte über Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen. In Gaza-Stadt wurden 4 Palästinenser getötet und 7 weitere verletzt, als eine israelische Drohne ein ziviles Fahrzeug in der Nähe des Palästinaplatzes im Stadtteil Rimalt traf. Medizinische Quellen berichteten zudem, dass ein 14-jähriges Mädchen an den Folgen ihrer Verletzungen starb, die sie bei einem israelischen Angriff am Vortag erlitten hatte. In Khan Yunis wurden 5 Palästinenser getötet und weitere 17 bei einem Angriff auf eine Polizeistation im Westen der Stadt verletzt. Unterdessen wurden im Norden des Gazastreifens 5 verletzte Palästinenser nach einem Angriff der israelischen Marine vor der Küste von Beit Lahia in ein Feldlazarett gebracht.
Bei einer Schießerei in der Nähe eines Hotels und Trainingsgeländes in Kansas City, Missouri, das für die WM-Vorbereitung der englischen Nationalmannschaft vorgesehen war, wurden mindestens 9 Menschen verletzt. Die Polizei rückte am frühen Samstagmorgen nach Meldungen über Schüsse aus und traf auf eine große Menschenmenge, die den Tatort verließ. 3 verletzte Frauen wurden vor Ort behandelt, 6 weitere Erwachsene suchten später örtliche Krankenhäuser auf. Laut Behördenangaben waren alle Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die Schießerei ereignete sich in der Nähe von Einrichtungen, die England während der Weltmeisterschaft nutzen sollte. Die englische Nationalmannschaft befand sich zum Zeitpunkt der Schießerei nicht in der Nähe, sondern in Florida. Bislang wurden keine Verdächtigen festgenommen, die Ermittlungen dauern an.
Laut israelischen und iranischen Medienberichten kam es in mehreren iranischen Städten zu Explosionen. Das israelische Militär gab an, seine Luftwaffe habe militärische Einrichtungen des sogenannten iranischen Regimes angegriffen. Das iranische Staatsfernsehen meldete Explosionen in Teheran, Tebris und Isfahan. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete ebenfalls von Explosionen in der Nähe der Stadt Karaj. Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete mindestens 3 Explosionen in Isfahan.
Der Iran hat den WM-Gastgeber USA diskriminierende Behandlung vorgeworfen, weil einige Mitglieder der Delegation der iranischen Fußballnationalmannschaft offenbar die Visa für die Einreise verweigert worden waren. Die US-Behörden hatten den diskriminierenden Umgang mit dem iranischen Fußballteam auf die Spitze getrieben, erklärte die iranische Botschaft in Türkei am Samstag im Online-Dienst X. Am Freitag hatten die Mitglieder des iranischen Teams ihre Pässe bei der US-Botschaft in Ankara eingereicht. Der US-Botschafter in Ankara, Tom Barrett, lobte anschließend das Botschaftspersonal für seine Arbeit bei der Visabearbeitung. Iranische Medien berichteten hingegen, mehreren Mitgliedern des Betreuerstabs seien die Visa verweigert worden, unter ihnen auch dem Verbandspräsidenten Mehdi Taj. Das iranische Team hält sich derzeit in Türkei auf. Am Samstag wollten die Mitglieder nach Spanien aufbrechen und am Sonntag nach Mexiko weiterreisen.
In einem Naturschutzgebiet an der albanischen Küste haben am Samstag erneut hunderte Menschen gegen Pläne für ein Luxusferienresort protestiert, das mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in Verbindung steht. Umweltschützer aus dem ganzen Land und Anwohner folgten einem Aufruf von Umweltschutzorganisationen und versammelten sich in der Lagune Fujisors nach Ta, rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tirana, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Dieses ganze Meeresgebiet ist Schutzgebiet. Es zu zerstören wäre verheerend für die Artenvielfalt, sagte die Finanzangestellte Puja. Die Demonstranten versammelten sich an dem Strand. Einige schwenkten die rote albanische Flagge, andere trugen aufgeblasene Flamingos, das Symbol der Protestbewegung, und riefen: Streicht das Projekt. Die Proteste gegen das Projekt, das mit Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Kushner in Verbindung steht und dessen Kosten auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt werden, nahmen zuletzt zu. Das umstrittene Vorhaben wird von Finanzunternehmen AFT Partners geleitet, dessen Gründer der CEO Kushner ist. Seit fast einer Woche versammelten sich in Tirana jeden Abend tausende Menschen, um gegen die aus ihrer Sicht geplante Zerstörung ganzer Gebiete des Fujisnata-Naturschutzgebietes und die Entwicklung eines Luxusurlaubsortes zu protestieren. Dem Plan zufolge ist die Umwandlung der unbewohnten Insel Sazen, einst eine geheime kommunistische Militärbasis, in einen ganz vollen Urlaubsort vorgesehen.
Meine Damen und Herren, Sie hatten Nachrichten.
Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Musik. Sie hören Kenan Dolo, Yaparım Bilirsin. Du weißt, ich mache es. Das war ein Versehen. Als erstes hören Sie Tarkan mit Dudu und danach Kenan Dolu. Yaparım bilirsin. Gideni gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. Ağla da biliyor. Ağla da seviyor. Kafa tutuyor aşka, gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz. Bu gönül ana torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o. Ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. Anında işi gidiyor. Adatı salınıyor. Tutuyor aşka, gözü kara, aynı bildiğini okuyor. Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalba, 10.000 parça. Aldığım her nefeste, attığım her adımda. Burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Ata ata dertleri hep içime attım, insan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zembere kırıldı artık. Bir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka.
tazeci, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dili yeni, lıkı lıkı içimeli, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazeci, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dili yeni, lıkı lıkı içimeli, gözleri derya deniz.
Derim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni. Sternstunde Anatolien.
Das astronomische Wissen, das Anatolien im 13. Jahrhundert in steinerne Monumente eingeschrieben hatte, begann im 15. Jahrhundert die Mauern der Medresse zu überschreiten und Teil des offiziellen Gedächtnisses des Staates zu werden. Der entscheidende Wendepunkt dieser Entwicklung war die Entschlossenheit Sultan Mehmeds II. Nach der Eroberung Konstantinopel die Stadt zu einem Zentrum der Wissenschaft zu machen. Zu diesem Zweck richtete Fatih Sultan Mehmed seinen Blick auf Samarkand, das damals als Hauptstadt der Astronomie galt. Der bedeutendste Vertreter dieser wissenschaftlichen Tradition war Ali Kuschtschu, der Direktor der berühmten Sternwarte, die von Timuridenherrscher Uluk Bek gegründet worden war. Ali Kuschtschu kam zunächst als Gesandter nach Istanbul. Sultan Mehmed war jedoch von seinem Genie auf den Gebieten der Mathematik und Astronomie so beeindruckt, dass er ihn einlud, dauerhaft in der Stadt zu bleiben. Mit der Annahme dieses Angebots brachte Ali Kuschtschu das gewaltige wissenschaftliche Erbe Samarkands nach Istanbul. Seine Ankunft bedeutete weit mehr als die Berufung eines Gelehrten. Sie leitete einen grundlegenden Wandel der astronomischen Ausbildung im Osmanischen Reich ein. Mit seinen Lehrveranstaltungen an der Medresse der Hagia Sophia wurde die Astronomie von philosophischen Spekulationen gelöst und zu einer streng mathematischen Disziplin weiterentwickelt. Durch die von ihm eingeführte Methode des mathematischen Beweises erschien der Himmel nicht länger als ein Raum bloßer Bewunderung, sondern als ein vollkommenes System, das sich mit den Mitteln der Geometrie erklären ließ. Für einen Medresse-Schüler genügte es nicht mehr nur, den Aufbau eines Sternes zu beobachten. Vielmehr musste dessen Position und Zeitpunkt rechnerisch nachgewiesen werden. Dieser Wandel verschaffte der Astronomie einen Platz an der angesehensten Lehrstühlen der Medresse und erhob sie zu einer der höchsten wissenschaftlichen Autoritäten ihrer Zeit. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts nahm dieses tief verwurzelte Wissen in einem Bauwerk an den Anhöhen von Tophane konkrete Gestalt an. Tariq ad-Din, zugleich Rechtsgelehrter und herausragender Ingenieur seiner Epoche, brachte mit der 1577 gegründeten Istanbuler Sternenwarte die fortschrittlichste Technologie seiner Zeit nach Anatolien. Die Sternenwarte wurde zum Auge des Reiches am Himmel. Im Zentrum der Anlage ermöglichte die Sa'ut al-Halak eine monumentale armilliare Fähre mit übermannshohen Messingringen die bislang präziseste Erfassung der Sternkoordinaten. Die von Tag ad-Din entwickelten Instrumente, darunter die Satül Eftar, ein riesiges Messgerät von der Größe eines Menschen, das mit Hilfe von Schnüren und Gewichten hochpräzise Berechnungen am Himmel erlaubte, übertraf die internationalen Standards ihrer Zeit. Mit den von ihm konstruierten Beobachtungsuhren bestimmte Tag ad-Din Meridiandurchgänge und schuf damit zugleich eine mathematische gesicherte Grundlage für den Kalender und die Zeitordnung des Staates. Doch wie viele große Unternehmungen geriet auch diese Sternenwarte in die politischen und gesellschaftlichen Spannungen ihrer Zeit. Im Jahr 1580 wurde ihr Betrieb eingestellt. Diese Entscheidung war nicht allein das Ergebnis einer wissenschaftlichen oder methodischen Präferenz, sondern vielmehr die Folge eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Faktoren, darunter die damalige Pestepidemie, politische Machtkämpfe und gesellschaftliche Sensibilitäten. Im Bemühen um die Wahrung eines fragilen Gleichgewichts entschied sich der Staat für eine Umstellung ihrer institutionellen Struktur. Dies bedeutete jedoch keineswegs das Ende der astronomischen Tradition. Das Wissen über den Himmel wechselte lediglich seinen Ort. Es verließ den Turm der Sternenwarte und wurde den Muwatin Hans anvertraut, jenen Zeitbestimmungshäusern, die sich in nahezu jedem Stadtviertel und in den Höfen der großen Moscheen befanden. Musik. Der Alltag eines Muwakkits, eines Zeitwächters, veranschaulicht eindrucksvoll, wie eng die Astronomie mit dem täglichen Leben verbunden war. Bei Tagesanbruch öffnete er die Tür eines Muwakkithane und nahm das Rubbu Tahtase, ein Sinusquadrant genanntes Messinstrument, zur Hand. Mit Hilfe einer feinen Schnur und eines kleinen Bleigewichts, die an einem handtellergroßen Holzbrett befestigt waren, bestimmte er die Höhe der Sonne über dem Horizont. Die eingravierten Linien auf diesem unscheinbaren Instrument stellten in Wirklichkeit die komprimierte Essenz jahrhundertelang erarbeiteter trigonometrischer Tabellen dar. Die Astronomie war nun nicht mehr allein Gegenstand gelehrter Debatten, sondern Teil des öffentlichen Lebens geworden. Sie bestimmte die Gebetszeiten der Gläubigen, die Arbeitszeiten der Handwerker und den gemeinsamen Rhythmus der Stadt. Von den Thronbesteigungszeremonien der Sultane bis zur Festlegung von Feldzugsdaten wurden bedeutende Ereignisse anhand der präzisen Rus-Name-Kalender geplant, die von Münet Cimbaşı, dem obersten Hofastronom, erstellt wurden. So wurde das Wissen über den Himmel im Osmanischen Reich unter Ali Kuşçu zur Sprache von Vernunft und Mathematik an den Lehrstühlen der Gelehrtenwelt. Mit Tayyip ad-Din erreichte es in den Türmen der Sternenwarte einen technischen Höhepunkt. Durch die Muwakkithanes schließlich fand es seinen Weg in den Alltag der Gesellschaft und wurde Teil der gemeinsamen Zeitordnung des Reiches. Auf diese Weise blieb die Astronomie lebendig, fernab der hohen Türme, aber im Zentrum des Lebens. Sie wirkte als stiller, beständiger und verlässlicher Wegweiser, der über Jahrhunderte hinweg Zeit und Orientierung Anatoliens bestimmte.
Sternstunde Anatolien.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Manchmal ist eine Bühne nicht nur eine hölzerne Plattform, sondern ein unsichtbares Gedächtnis, das die Stimmen von Jahrhunderten in sich trägt. Manchmal öffnet sich ein Vorhang und auf dieser Bühne erscheinen nicht nur Schauspieler, sondern auch die Geschichten von Völkern, die Spuren von Migrationen und vergessene Gebete. Das Theater ist eine der längsten Erzählungen, die der Mensch sich selbst und seiner Vergangenheit widmet. Heute wenden wir uns der Theatertradition der türkischen Welt zu und folgen den Spuren dieses großen kulturellen Gedächtnisses. Von den mündlichen Erzählungen der Steppe über die Stimme des Meddah bis hin zum Karagöz-Schattenspiel und den Lichtern moderner Bühnen. Wenn man in der türkischen Welt von Theater spricht, denkt man meist zuerst nicht an schriftliche Texte, sondern an das Wort. Das Wort ist hier nicht bloß ein Mittel der Kommunikation, sondern eine Form des Daseins. In der nomadischen Kultur ist die Bühne nicht festgelegt. Sie befindet sich im Inneren eines Zeltes, auf einem Platz, entlang einer Karawanenroute, auf einem Markt oder sogar rund um ein Feuer. Deshalb liegen die Wurzeln des türkischen Theaters lange vor dem institutionellen Theater im klassischen westlichen Sinne, nämlich in der Tradition der mündlichen Erzählung. Die Dede Korkut-Erzählungen können mit ihrer dramatischen Struktur, ihren Dialogen und dem Auftreten ihrer Helden beinahe wie Theatertexte gelesen werden. Das Leben der Oghusen wird nicht nur erzählt, sondern zugleich dargestellt. In den ältesten Formen der volkstümlichen Erzählkunst der türkischen Welt bringen kasachische Akins, kirgisische Manastichs und usbekische Bakshi die Geschichten mit Wort, Rhythmus und Körperbewegungen auf die Bühne, zugleich Erzähler und Schauspieler. In diesem Zusammenhang ist das Manas-Epos nicht nur ein Epos, sondern eine epische Ein-Personen-Performance. Eine weitere Wurzel des türkischen Theaters liegt in schamanischen Ritualen, in den Zeremonien der Schamanen, die Musik, Rhythmus und dramatische Bewegungen verbinden, verschwimmt die Grenze zwischen Zuschauer und Darsteller und jeder wird Teil der Bühne. Eine der wichtigsten Formen des Volkstheaters ist das Orta Oyunu, ein unter freiem Himmel aufgeführtes, improvisationsbasiertes Bühnenspiel. Der humorvolle Konflikt zwischen Kavuklu und Pişekar bringt den Alltag und die gesellschaftliche Kritik des Volkes auf die Bühne. Während der Tanzimat-Zeit gewann das Theater unter westlichem Einfluss eine neue Identität. Beginnend mit Şair Evlenmesi verbanden die Bearbeitungen von Ahmet Vefik Paşa das türkische Theater sowohl mit seinen traditionellen Wurzeln als auch mit der westlichen Dramaturgie. In der republikanischen Ära institutionalisierte sich das Theater unter der Führung von Muhsin Ertuğrul. Stadttheater entwickelten sich und die Bühnenkunst wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Modernisierung. Zu den bedeutenden Theaterwerken der türkischen Welt zählen aus Türkiye Keşanlı Ali Destanı, aus Aserbaidschan Arşın Mal Alan und Ölüler, aus Kasachstan Abay und aus Usbekistan Temir Hotin. Diese Werke gelten nicht nur als bedeutende Beispiele der Bühnenkunst, sondern auch als starke Repräsentanten des gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses, des Volkshumors, der historischen Identität und der gesellschaftlichen Kritik der türkischen Welt. Mit der zunehmenden Sesshaftigkeit in der türkischen Welt gewann auch das Theater neue Formen. Meddas, Orta Oyunu und Schattenspiele nahmen einen wichtigen Platz im kollektiven Gedächtnis ein. Eine der stärksten dieser Traditionen ist Karagöz, das nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Spiegel der Gesellschaft war. Die endlosen Diskussionen zwischen Karagöz und Hacivat brachten Humor, Alltag und gesellschaftliche Kritik des Volkes auf die Bühne und schufen besonders während der Ramadan-Nächte im Osmanischen Reich einen breiten sozialen Begegnungsraum, vom Palast bis ins Stadtviertel. Trotz der Modernisierung ist der Geist des Volkstheaters niemals verschwunden. Die Stimme des Metta, die Improvisation des Orta Oyunu und der Schatten von Karagöz leben im kulturellen Gedächtnis weiter. In einer in Anatolien erzählten Geschichte, in einem Witz auf einem Dorfplatz oder in einem alten Volkslied hallt diese Theatertradition noch immer nach. Auch die mit Mukam verbundenen Bühnenkünste in Aserbaidschan, die epischen Erzählungen Kasachstans und die volksnahen Aufführungen Usbekistans wurden zu wichtigen Quellen der gemeinsamen Theaterader der türkischen Welt. Viele der Stücke, die wir heute auf modernen Bühnen sehen, sind in Wirklichkeit die Fortsetzung dieser tief verwurzelten Tradition, vom experimentellen Theater bis hin zu Straßenperformances tragen zahlreiche Formen die Spuren des Schattens von Karagöz, der Erzählweise des Metta und des improvisierten Geistes des Volkstheaters in sich. Denn Theater verändert sich, aber es verschwindet nicht. Solange der Mensch das Bedürfnis hat, sich selbst zu erzählen, wird es weiterleben. Und vielleicht ist das Theater genau deshalb die längste Geschichte, die der Mensch sich selbst erzählt. Eine Geschichte, die wir stimmen aus den Wurzeln von Generation zu Generation weiterhallt.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Meine Damen und Herren, musikalisch geht es weiter. Zuerst hören Sie die Sängerin Sezen Aksu mit dem Song Şirin, ich schreibe. Danach kommt Tantasche mit dem Song Yok başka elin. Ich habe keinen weiteren Traum.
Elimi şifa ver, bu gece bende kal. Tut bir ucumda kederimi, telaşsız sus, her söz anlamsız, bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Azıcık ısınayım aralarda. Bahar mı kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Bahar mı kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Tutundum sandal, bir nefesin kâfi, budur hepsi bu kadar. Tut bir ucundan kederim, telaşsız sus, her söz anlamsız, bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel. Azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene.
Thank you. yok. Tüm çabalar anlamsız. Tekrara geldim. Anlamak zor gelir. Bakacak ışık yok. Kendimle derdim. İstemekse başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin gideli, yaşamaktan başka sana neler dedim, hepsi birer deneyim. Zaten ben aldandım, bir anladım asla. Yok başka hayalim. Yaşamaktan başka sana neler dedim, hepsi birer dedim. Zaten ben aldandım, inanmadım aşka.
Highlights der türkischen Küche. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. In den vergangenen drei Programmen hatten wir Ihnen über die Vorbereitung in der türkischen Küche für den Winter erzählt und das Kapitel abgeschlossen. Diese Woche wollen wir ein ganz anderes Thema aufgreifen. Heute möchten wir Ihnen über besondere Spezialitäten in der türkischen Küche erzählen, die mit den Innereien von Tieren zubereitet werden. Die Organe der Schlachttiere, die verzehrt werden können, werden als Innereien bezeichnet. Die Innereien werden in Rot und Weiß aufgegliedert. Die roten Innereien sind Leber, Herz, Nieren, Zunge und Kopf. Die weißen Innereien sind Pansen, Hirn, Hoden vom Widder. Hierbei muss erwähnt werden, dass die Tierinnereien sehr frisch verzehrt werden müssen. Außerdem muss bei der Zubereitung besonders auf die Hygiene geachtet werden. Folgendes beeinträchtigt die Qualität von Innereien. Wie diese Organe beim Schlachten von den Tieren entnommen werden. Das Alter und die Gesundheit des Tiers. Lieferung und Aufbewahrungsbedingungen. Die Zeit, wie lange diese Organe aufbewahrt werden, dass sie ohne zu warten dem Verzehr bereitgestellt werden. Die inneren Organe von Tieren beinhalten so wertvolle Proteine, sodass die westlichen Länder, die die Innereien von Tieren verachteten, nun merken, wie wichtig diese Organe von Tieren für die menschliche Gesundheit von Bedeutung sind. Sie beinhalten reichlich Kollagen, die lebenswichtig für die menschliche Gesundheit sind. Kollagen verhelfen der Durchlässigkeit vom Darm. Wenn diese Durchlässigkeit nicht mehr gestört wird, durchdringen toxische Mittel durch die Darmwand und können ins Blut gelangen. Nun, welche Innereien sollten wir bevorzugen? Für die menschliche Gesundheit ist besonders die Suppe mit der Lammhaxe oder Rinderhaxe von großer Bedeutung. Das beim Kochen dieser Suppe gewonnene gelartige Gewebe ist wichtig für die Stärkung des Immunsystems. In diesem Zusammenhang sind zwei besondere Highlights in der türkischen Küche im Zusammenhang mit den Innereien von Tieren. Paça çorbası, also Suppe mit Rinderhaxe, und işkembe çorbası, also Pansensuppe, die fast in jedem türkischen Haushalt gekocht wird. Die Zutaten für işkembe çorbası: 300 Gramm bereits vorgegarter Pansen vom Kalb oder Hammel, 60 Gramm Butter, 1 Esslöffel Mehl, 2 Eigelb, etwas Zitronensaft von einer Zitrone, 1 Teelöffel Paprikapulver, je nach Geschmack auch scharf, 2 Knoblauchzehen, 50 ml Essig, 1 Liter Wasser. Pansen unter fließendem Wasser gründlich abspülen, in sehr feine, etwa 2,5 cm lange Streifen schneiden und mit 1 Liter Wasser und Salz in einem Topf geben. Bei schwacher Hitze zugedeckt etwa 20 Minuten garen. Kutteln mit einem Schaumlöffel aus dem Sud nehmen. Kuttelbrühe aufheben. In einem zweiten Topf 30 Gramm Butter erhitzen. Mehl hineinrühren, leicht anschwitzen. Nach und nach die Hälfte der Kuttelbrühe unterrühren und köcheln lassen. Restliche Brühe sowie die Kutteln dazugeben. Alles erneut aufkochen und bei schwacher Hitze circa 3 Minuten weiter garen. Eigelb mit Zitronensaft verquirlen, Suppe kurz abkühlen lassen, die Mischung hineinrühren und leicht erhitzen, bis die Suppe dicklich wird. Sie darf jedoch nicht mehr kochen. Suppe mit Salz mild abschmecken, restliche Butter erhitzen und das Paprikapulver einrühren. Knoblauch schälen, mit Salz und Mörser zerdrücken und mit Essig und 50 ml Wasser vermischen. Auf jede Suppenportion etwas Paprikabutter geben. Mit 1 bis 2 Esslöffeln Knoblauchessig würzt sich jeder nach Geschmack seine Suppe selbst. Dazu frisches Fladenbrot reichen. Eine weitere türkische Spezialität mit Innereien ist Arnavut ciğeri, also Leber nach albanischer Art. Die warme Vorspeise Arnavut ciğeri ist eine gebratene Leber auf albanische Art. Je nachdem, wie viel Sie von der Leber zubereiten, können Sie sie auch als Hauptspeise servieren. In Türkiye werden die Leberwürfel auch manchmal einfach nur zwischendurch als Snack verzehrt. Probieren Sie Arnavut ciğeri doch einmal selbst. Die Zutaten sind 1,5 Kilo Lammleber, 200 Gramm Mehl, 1 Esslöffel rotes Paprikapulver, 1 Teelöffel Essigbaumgewürz, also Sumak, 4 Zwiebeln, 1 Bund Petersilie, 2 Gläser Sonnenblumenöl, Salz, Thymian und jetzt zur Zubereitung. Entfernen Sie die zarte Haut der Leber und schneiden Sie sie in große Würfel. Lassen Sie die Leber in reichlichem Salzwasser für eine Weile stehen. Danach waschen Sie die Leber und lassen sie in einem Sieb abtropfen. Vermengen Sie die Leber daraufhin mit dem Mehl, Paprikapulver und Salz. Braten Sie die Leber nun in einer mit Sonnenblumenöl gut erhitzten Pfanne. Danach geben Sie alles in ein sauberes Gefäß. Schneiden Sie die Zwiebeln in dünne Scheiben und mischen Sie sie zusammen mit dem Sumach, dem roten Paprikapulver und der Petersilie. Sie werden oftmals als Beilage zu der Leber serviert. Eine weitere besondere türkische Spezialität ist Kokoreç. Beim Kokoreç handelt es sich um gegrillten Lammdarm und ist ein beliebter Straßenimbiss in Türkiye. Kokoreç wird entweder zerkleinert auf dem heißen Blech gebraten oder aber öfter in größeren Restaurants traditionellerweise auf einem waagerechten Spieß aufgerollt und in einem speziellen Grill, der meistens mit Holzkohle befeuert wird, drehend gegrillt. Heute bei Highlights der türkischen Küche haben wir Ihnen über türkische Gerichte erzählt, die mit essbaren inneren Organen von Schlachttieren zubereitet werden. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Außenminister Hakan Fidan hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Die NATO baut ihre Präsenz in Schweden und Finnland aus. Ein schweres Erdbeben hat die südlichen Philippinen erschüttert und in der gesamten Region Todesopfer, Sachschäden und Tsunami-Warnungen verursacht. Meine Damen und Herren, geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman und Murat Gökmen moderiert. Die Tontechnik führte Cihan Aktepe. Mit dem Mut, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you. Player, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye